Ja, einer meiner Mentoren, Rick Hayes, sagt immer, blessed are the flexible. Das ist eine der Seligpreisungen, die nicht im Matthäus-Evangelium vorkommen und auf Deutsch heißen, gesegnet sind die, die flexibel sind. Ne? Und so ist das.
Nach dem Livestream noch ganz schön, hallo.
Jetzt darf man, ja, ich darf jetzt, hallo Livestream! Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ihr habt ganz schön was verpasst, aber darum seid ihr ja nächste Woche vor Ort, damit das nicht mehr vorkommt. Okay, das wollten wir auch nicht mehr sagen. Wir lieben euch. Bleibt zu Hause, komm vorbei, mach, was der Herr dir zeigt und was dir möglich ist, aber verpasst nicht den Gottesdienst. Das ist das Wichtigste. So war's richtig. Amen. Okay, wir steigen ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Teil 5. Und vielleicht denkst du, oh Mann, ich habe die ersten 4 Teile überhaupt nicht mitgekriegt oder vergessen. Ich habe auch einen Teil wieder vergessen. Das ist nicht schlimm. Wir steigen zusammen wieder ein und wir lernen was aus dem Wort Gottes, einfach in dem Zeitfenster, was wir haben. Und ich glaube, wir kommen damit gut zurecht, weil Gott hat vorher schon Bescheid gewusst, wie der Gottesdienst verläuft. Habt ihr das gewusst?
Ja.
Gott war überhaupt nicht überrascht. Der hatte seinen Anzug an oder was auch immer. Er war völlig darauf eingestellt. Gott ist auch nicht überrascht von deinem Alltag. Er ist nicht überrascht von deinen Herausforderungen. Er ist nicht mal überrascht von den Fehlern, die du machst. Gott ist völlig relaxed. Er hat die alle schon mit eingepreist. Und er hat auch immer wieder einen Ausweg, wenn wir ihn fragen. Und dann gibt es einen Plan B und dann gibt es eine Umleitung. Oder wie gesagt, unser Navigationssystem ist rekalkuliert dann einfach. Ne, und sagt dann fahren wir halt so rum und dann kommen wir auch ans Ziel. Das Wichtigste ist, dass egal wo wir gerade stehen, wir immer wieder lernen, den Blick nach oben zu richten und zu fragen, Herr, was möchtest du? Was sagt dein Wort? Was sind deine Gedanken für meine Situation? Und dann kommen wir auch zum Ziel. Und da wollen wir hin. Amen?
Amen.
Also wir drei, wir wollen hin. Okay. Die 5 Geschenke des Bräutigams. Oh, da steht Teil 4, vergib mir. Teil 5. Was haben wir uns bisher angeschaut? Es lohnt sich wirklich, die anderen Predigten nochmal zu gucken. Wir haben uns angeschaut, dass der fünffältige Dienst, ich lese gleich die Bibelstelle nochmal mit euch zusammen, Brautausstatter ist. Es bedeutet, es geht nicht um den Apostel, den Propheten, den Evangelisten, den Hirten und den Lehrer. Das sind nicht die Stars im Rampenlicht, die von allen bejubelt werden, sondern die Gemeinde, die Braut Jesu, der Leib, den Jesus hier auf der Erde hat. Das ist die, die im Mittelpunkt steht, die das Werk des Dienstes tut, wo jeder an seinem Platz steht und einfach die Funktion ausfüllt, die Gott für ihn vorgesehen hat, in der lokalen Gemeinde, aber auch ganz privat, persönlich oder mit einem eigenen Dienst oder was auch immer. Wisst ihr, wir als Gemeinde haben ja nicht nur eine Vision für die nächsten 150 Jahre und darüber hinaus. Wir wollen stabile Gemeinde bauen für die nächsten Generationen, ja. Aber wir haben auch eine Vision dafür, dass wir Basis, dass wir Base sind für Menschen, die eine Berufung haben, die übergemeindlich ist. Die vielleicht einen Reisedienst, einen Musikdienst, einen Lehrdienst haben, aber die auch ein Zuhause brauchen und die auch mal jemanden brauchen, den sie im Rat fragen können, der sie erdet, der ihnen ins Leben spricht. Das ist auch Teil unserer Vision, versteht ihr? So ist dieses Miteinander, dieses große Gefüge unfassbar wichtig, damit jeder seine Funktion gut ausfüllen kann. Wir haben uns den Propheten angeschaut, wir haben über Propheten im Alten und Neuen Testament gesprochen. Wir haben uns die Frage gestellt, tun wir nicht alle dasselbe? Wir sind ja im Neuen Testament und die Bibel sagt, wir sollen alle in Sprachen reden, hat Paulus gesagt, und wir sollen alle weissagen. Habe ich heute Morgen nochmal nachgelesen, steht in meiner Bibel immer noch drin. 1. Korinther 14. Das heißt, wozu brauchen wir noch Propheten? Wir brauchen sie nicht mehr wie im Alten Testament, um uns zu sagen, was Sache ist. Wir hören selber Gott oder wir lernen es immer besser, ihn zu hören. Aber sie haben die Aufgabe, die anderen darin zu unterweisen, wie man Gott besser hört. Ja, sie empfangen auch prophetische Worte. Ja, sie dienen auch auf einer größeren Fläche in der prophetischen Gabe, das stimmt. Aber im Kern ist es ihre Berufung, das, was sie haben, zu multiplizieren und Menschen dabei zu helfen, Gottes Stimme besser zu hören. Und genauso ist es mit den anderen Dienstgaben. Ja, der Evangelist, Männer wie Reinhard Bunke oder Billy Graham, große Namen, die füllen Stadien, die führen vielleicht Millionen von Menschen zu Jesus. Und das flasht dich vielleicht und mich auch. Und immer, wenn ich die Zeitung bekommen habe von Cefan, von Reinhard Bunke, habe ich gedacht, oh, und das in Weiß. Also, das ist wunderbar für Afrika, aber mein Herz schlägt so sehr für unser Land, für die Leute, die hier leben. Und wisst ihr, und die erreicht eben nicht, Reinhard ist jetzt auch schon beim Herrn, Reinhard Bunke, die erreichst du. Deine Nachbarn, deine Klassenkamerade, der Arbeitskollege, dessen Ehe gerade bröselt oder deine Freundin, die gerade depressiv ist, die erreichst du. Die sitzt vielleicht in keinem Stadion bei irgendwem oder in der Stadthalle bei irgendwem. Aber du bist da. Du bist Salz und Licht. Und darum muss der Evangelist uns beibringen, wie wir das noch besser machen können. Zeugen Jesu zu sein und so weiter. Genau, ich habe euch das mit einem Beispiel erklärt. Ich bin ja klein Und kaum eine Hose ist mir, wie sagt man das denn, passend in der Länge. Das heißt, ich muss die kürzen. Ich habe auch eine Nähmaschine. Aber nähen ist nicht so mein Hobby. Das heißt, ich nähe zwar meine Hosen um, aber du würdest mir nichts zum Ändern geben wollen. Das heißt, ich bin keine vollzeitliche Gabe der Näherin, aber ich kann auch so ein bisschen die Hosen rumnähen oder einen Knopf annähen oder mal was reparieren. Das kriege ich hin. So, das war so eine Analogie, um so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Prüfen. Das ist bei Prophetie ganz, ganz wichtig. Haben wir uns Bibelstellen zu angeguckt. Das bedeutet, der eine hört und die anderen 90 oder wie viel auch immer im Gottesdienst sitzen, die checken, Herr, ist das von dir? Wie viel davon ist denn von dir? Wann fingen sie denn an, ihre eigenen Gedanken weiterzugeben? Das war gar nicht mehr das Wort, was du ihr gegeben hast. Das sind alles Fragen, die man Gott stellen kann. Und dann kannst du lernen, so einen Check zu haben, zu spüren, wo hat denn Gott geredet? Genau. Falsche Propheten, davor warnt uns die Bibel. Sie warnt uns vor falschen Propheten, falschen Aposteln, falschen Lehrern und sogar falschen Brüdern. Das heißt, es gibt Leute, die kommen toll daher, die beeindrucken vielleicht, die schüchtern uns ein mit ihrem Charisma im Sinne von, die haben eine Gabe, aber sie sind vielleicht gar nicht von Gott autorisiert oder sie lehren etwas oder sie predigen oder reden prophetisch etwas, was Gott ihnen gar nicht aufgetragen hat. Ja, reif oder unreif war dann der letzte Punkt, den wir das letzte Mal angeschaut haben und da steigen wir heute noch so ein bisschen mit ein. Und jetzt lesen wir nochmal zusammen unsere Kernbibelstelle, um die es geht. Die fünf Geschenke, die fünf Gaben an die Gemeinde von Jesus Christus an seine Gemeinde. Schlag das gerne auch in deiner Bibel auf, Epheser 4, ab Vers 11. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Das ist ein wundervolles Bild. Jemand hat mal gesagt, der Teufel hat sich so gefreut, als Christus am Kreuz gestorben war. Bei der Auferstehung spätestens hat er gemerkt, dass er einen großen Fehler gemacht hat und dass er doch nicht so sehr gewonnen hat, wie er dachte. Aber als der Pfingsttag kam und 120 Christusse aus dem Obersaal herausgeputzelt kamen, da hat er gedacht, jetzt ist, wie sagt man denn, kein dummer Spruch an der Stelle, Iris, jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Und heute gibt es Millionen dieser Menschen. Millionen Menschen, die dem einen nachfolgen, der Sohn Gottes ist. Und die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die das Potenzial haben, die Welt auf den Kopf zu stellen. Oder beziehungsweise sie wieder in den Zustand zurückzuversetzen, der eigentlich vorgesehen ist. Vor ein paar Tagen habe ich im Galaterbrief gelernt, steht gar nicht in meinem Skript, aber fällt mir gerade ein, dass Abraham ja nicht nur Kanaan besiedeln sollte mit seinen Nachkommen, sondern dass Abraham die ganze Welt gehören sollte. Es geht also um Weltherrschaft. Ui, das haben wir in unserem Land schon mal gehört, das war nicht so gut. Aber diese Weltherrschaft, die von Gott kommt, die ist absolut erstrebenswert. Es ist wie beim Risikospiel. Ich lebe ja in einer Wohngemeinschaft mit drei Männern inzwischen. Und das Lieblingsspiel war immer Risiko, Strategie, gewinn die Welt, radier die anderen aus, gewinne das Land, gewinne den Kontinent, dann kriegst du neue Soldaten für die nächste Runde. Spielt jemand Risiko? Okay, 3, 4, 5, 10 Mutige, yay! Und früher hat immer der Bernd gewonnen. Dann hat immer der Raphael gewonnen, oder gefühlt. Also es gab eine Urlaubsreise, da waren wir anderen fast traumatisiert. Da haben wir so eine spezielle Variante von Risiko gespielt. Und das musstest du dann so fertig spielen in mehreren Sessions. Wir haben alle gesagt, nein, du, die Packung weg, wir wollen nicht mehr. Und er hat gestrahlt, er sagt, yes, come on. Und er war dabei. Und das haben wir für alle die so gerne ein bisschen militärisch unterwegs sind. Es ist nicht verkehrt. Und wenn du Mann bist und wenn du Power hast und wenn du Frau bist, dann nimm das Land ein. Für ihn und mit ihm. Darum geht's. Es geht um die Weltherrschaft. Damit wir den ollen Kerl, der uns verarscht hat am Anfang beim Sündenfall, an möglichst vielen Stellen wieder rauskicken können. Also das ist jetzt mal ein bisschen flapsig ausgedrückt. Darum geht's. Bis der Herr wiederkommt, den Sack zubindet und die große Abrechnung passiert. Bis dahin wollen wir den Verkehr zur Hölle möglichst umleiten und möglichst viele zu unserem Gott bringen und sie einladen, nach Hause zum Vater zu kommen. Amen?
Amen.
Amen. Okay, gucken wir mal, was wir uns heute angucken. Gehe jetzt noch durch ein paar Folien vom letzten Mal. Isolation zerstört die Einheit. Das Schaf gehört in die Herde und nicht alleine irgendwo zum Rumdümpeln. Wir haben gelernt, dass Schafe doof sind, habe ich euch in einem der Teile erzählt. Wenn ihr das nicht glaubt, müsst ihr euch halt die Predigten nachgucken. Dann habe ich so ein paar Hinweise gegeben. Weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Das ist so ein Satz, den habe ich auch von einem Leiter gelernt. Und der hat mir geholfen, blöde Zeiten zu überwinden, wenn Leute einem ins Gesicht gespuckt haben oder wenn doofe Sachen passiert sind, Enttäuschungen passiert sind, schmerzliche Dinge. Mich wieder neu einzulassen auf Menschen, weil es gibt nur eine Alternative zur Liebe, wie der Thomas sie uns vorgelesen hat aus Matthäus irgendwo hinten 22 oder wo war das? Und die ist Isolation. Mauer dich ein, dann hast du keinen Stress mit Menschen. Nie wieder Konflikte in der Höhle. Super. Aber ist die Höhle wirklich der Ort, zu dem Gott dich berufen hat? Soll ich das sagen? Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht dein Ort. Ja, es gibt introvertierte Leute wie ich, die brauchen manchmal Zeit alleine und viele Bücher und wenig Menschen, so ein paar Stunden, das tut gut oder auch mal einen Tag. Aber dann, wir sind alles soziale Wesen, dafür hat Gott uns gemacht. Wir brauchen einander und der Leib funktioniert als Ganzes auch nur in seiner Kombination. Was nützt dir der olle Arm, wenn der da rumliegt? Wo soll er denn alleine hinlaufen? Oder die Nase oder der Fuß so. Und wir wissen, wenn du nur ein Problem hast, wenn dir nur der Zahn wehtut oder der kleine Zeh, ist schon Chaos im Körper. Und so ist es im Leib Christi auch. Jeder ist wichtig, jeder hat seine Funktion. Und ob du das Körperteil siehst oder nicht, meine Nase siehst du gerade, meinen kleinen Zeh nicht, aber beide sind gleich wichtig. Ich brauche sie und Gott braucht jeden von uns. Und es liegt nicht an uns, Dinge zu bewerten. Es liegt nur daran, dass wir unseren Platz finden und voll Freude mitmachen. Und sagen, come on, wo ist mein Platz, ich bin dabei. Charakter ist wichtiger als Gabe, da will ich jetzt hin. Ah, das Bild war noch cool. Kennt ihr das Tier? Ne? Erkennt ihr es wieder, die ihr es beim letzten Mal gesehen habt? Der Wolf im Schafspelz, genau. So beschreibt die Bibel falsche Propheten. Da gehen wir jetzt mal ganz geschwind drüber weg. Wir haben über den Pfau gesprochen. Ja, es gibt so psychologische Begriffe, Narzissmus, Profilneurose, die gibt's auch bei den Propheten, haben wir drüber gesprochen, so, ohne mich geht die Gemeinde verloren. Wenn der Pastor nicht auf mich hört, wird er die Gemeinde verlieren. Und alle werden sterben, die auf ihn gehört haben. Der Herr hat geredet. So Propheten gibt's. Das sind die, die im Leib Christi ganz viel kaputt machen und die meistens Schafe ohne eigene Herde sind und die keinen haben, der ihnen sagt, was sie für einen Scheiß erzählen. John Thomas hat ein Beispiel erzählt, er hat erzählt, jemand kam zu ihm, eine prophetisch begabte Person aus seiner Gemeinde, der Zeit, wo er Pastor war, und hat ihm gesagt, ich habe einen Eindruck. Und das letzte Mal, als ich einen solchen Eindruck hatte und hab den Eindruck einem anderen Pastor gesagt, hat er nicht auf mich gehört und er ist kurz danach gestorben. Das sind Gespräche, die sind richtig cool, oder? So als Leiter, da sagst du, komm, hoffentlich kommt noch einer, der mir sowas erzählt, morgen vorbei. Gut, er hat sich das angehört, hat jetzt nicht gesagt, wie er bei der Person reagiert hat, die Person ging. Und sie hat, genau, der Eindruck war, habe ich euch unterschlagen, der Eindruck war, Person X aus der Gemeinde soll der Pastor mit Vorsicht genießen, ist gefährlich, wird für Unruhe sorgen, soll ihr nicht vertrauen. Und wenn er das nicht tut, dann wird er die Gemeinde verlieren. Wenn er da nicht auf diesen Eindruck hört von Person Y. Ja, und er sagt, es ging Zeit ins Land. Die Person, die da prophetisch diffamiert worden war, da ist eigentlich nichts Schlimmes passiert, war jemand, der auch prophetisch begabt war. Aber die Person, die den Eindruck hatte, ist dann irgendwann aus der Gemeinde rausgegangen. John Thomas hat nicht auf den Eindruck gehört. Und die zweite Person, die quasi angekreidet wurde, ist dauerhaft in der Gemeinde geblieben und hat gute Frucht gebracht und auch gute prophetische Eindrücke gebracht. Und John Thomas ist immer noch am Leben. Ist nicht gestorben. So. Und ja, solche Dinge passieren. Wir sind oft beeindruckt, wenn Menschen von Gott hören. Und das ist schön. Und das ist auch gut. Und wir sollen auch alles erstmal nehmen. Auch Dinge, die wir vielleicht komisch oder unangenehm erleben. Aber sie dann zu prüfen und dann zu gucken, ist das etwas, was mich aufbaut? Wenn es etwas Korrigierendes ist, ist da der Funke der Hoffnung dabei, den Gott immer mitbringt? Weil Gott will uns ja immer zum Guten führen. Er will uns aufbauen. Das haben wir eben gelesen. Er will uns segnen. Er will uns in unsere Berufung bringen. Er sieht das Gold. Ja, er sieht auch die Sachen, die uns manchmal hindern. Aber Sünde, da hat er keinen Stress mit. Versteht ihr? Wir tun Buße und wir fangen einfach von vorne an. Ich habe es schon oft gesagt, ich sage es nochmal, Gott arbeitet nur mit Versagern. Und wenn du keiner bist, bist du disqualifiziert. Das ist einfach so, weil wir sind ja alle, also wir versagen ja alle, wir machen alle Fehler. Stell dir das mal vor, ich mache Fehler. Ich weiß, es ist, also es ist jetzt Humor, für die, wenn ihr mich noch nicht kennt, ja, das meine ich lustig. Und Gott ist so entspannt, wenn wir doch einfach mehr auf das schauen, was er kann, als auf das, was wir nicht können. Wenn wir einfach auf die Seite treten und sagen, Herr, mach du mal. Ich bin so gespannt, was du wirken möchtest. Charakter ist wichtiger als die Gabe. Wir waren hier in diesem Quadranten. Das habe ich aus dem Kurs Die Kunst Gottes Stimme oder Gott zu hören. Den haben wir im Juni. Flyer und Anmeldung folgt so in 1-2 Monaten. Möchte ich dir super ans Herz legen, wenn du da wachsen willst, Gott hören. Und auch Umgang mit Prophetie. Da haben wir so ein paar Quadranten. Großes Risiko, wenig Salbung, großes Risiko, große Salbung, wenig Risiko, wenig Salbung. Wo wir hinwollen, ist Quadrant 4. Wenig Risiko und große Salbung. Quadrant 1, das sind Leute, die habe ich eben beschrieben, im Attacke-Modus. Die Gemeinde wird zugrunde gehen, wenn sie nicht das tut, was ich für richtig halte. Sehr richtende Worte kommen da oft, Forderungen. Ich habe recht, ich weiß Bescheid. Es sind oft Leute, die sehr Gemeindewechsler sind, Gemeindehopper, die in Rebellion unterwegs sind und die auch sehr anfällig sind für Täuschung und Betrug durch den Feind. Quadrant 2, hohes Risiko, hohe Salbung, das ist immer noch Attacke-Modus. Man fokussiert sich eher auf Korrektur als auf Auferbauendes. Man denkt, Gott teilt immer meine Meinung. Man zieht nicht in Betracht, dass man sich irren kann, ist nicht mehr belehrbar und lebt meistens auch außerhalb des Leibes Christi. Charaktersachen kommen an die Oberfläche und solche Menschen sind auch oft sehr spalterisch. Ich weiß nicht, ist es 1. Korinther 3, da warnt uns ja, oder Paulus warnt die Gemeinde in Korinth vor Menschen, die Spaltung hervorbringen. Versteht ihr so, wenn du an Salomo denkst, an die Geschichte mit den zwei Prostituierten. Beide haben ein Baby bekommen, eins stirbt in der Nacht. Und jede behauptet, das Lebendige ist ihrs. Und Salomo soll dann sagen, welche Frau ist wirklich die Mutter? Kennt ihr die Geschichte? So. Und an die Geschichte denke ich immer. Und wie hat Salomo die richtige Mutter erkannt? Er hat ein Schwert holen lassen und hat gesagt, wir teilen mal das Kind. Wir spalten mal die Gemeinde. Und die Stimme, die sagt, nee, lieber verzichte ich oder lieber nehme ich irgendwas hin an Unrecht, bevor das passiert. Das ist die wirkliche Mutter. Das ist der Mensch, der wirklich liebt. Der lieber das Kind hergibt an die andere Frau, als dass ein Unglück passiert. Und verbinden und zur Einheit, das ist das, was Christus will, wofür er gebetet hat in Johannes 17, dass wir eins seien. Eins sein heißt nicht einer Meinung sein. Eins sein heißt nicht, dass wir nicht diskutieren können oder verschiedene Standpunkte austauschen. Aber eins sein heißt, dass die Beziehung, das hat die Grace uns super gepredigt neulich, dass die Beziehung mir immer wichtiger ist als das Ding. Dass ich nicht auf Kosten von irgendeinem unterschiedlichen Standpunkt eine Beziehung zerbrechen lasse. Das muss eigentlich nicht sein. Okay, Quadrant 3. Geringes Risiko, wenig Salbung. Das sind Menschen, die sich nicht trauen, die sehr viel in Angst unterwegs sind und die von Gott durchaus Dinge empfangen, aber dann den Mund nicht aufmachen und eher ja, so ein bisschen zwiegespalten sind im Herzen. Und Quadrant 4, wo wir hinwollen, da sind wir dann unterwegs im Charakter, den Jesus uns gezeigt hat. Da sind wir in der Liebe unterwegs. Wir zeigen das Vaterherz Gottes. Wir haben Barmherzigkeit. Wir können weinen mit Menschen. Wir haben ein starkes Gebetsleben. Wir bauen die Gemeinde auf und der Charakter von solchen Menschen ist häufig größer als ihre Gabe. Und du siehst nicht nur die Gabe, sondern du siehst die Frucht des Geistes. Die Liste aus Galater 5, Liebe, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, all diese Eigenschaften, so wie Jesus selbst war, Demut, all das siehst du bei Menschen in diesem Quadranten. Und da möchte ich hin, da möchte ich wachsen. Da gehen wir jetzt ganz schnell durch. Berufen, trainiert, gesandt. Wir alle sind auf einem Weg der Reife. Vom Tag unserer Bekehrung an, wenn wir denn uns aufmachen zu wachsen, es gibt auch Leute, die bleiben als Baby stehen, die sind 20 Jahre gläubig und sagen immer noch, nee, alle müssen für mich beten. Also nicht, dass es, versteht ihr, aber die haben keine Mündigkeit, die haben kein eigenes geistliches Leben. Die hängen sich immer an die anderen dran und schreien laut, wenn es irgendwo klemmt. Ja, wir dürfen schreien, ja, wir brauchen einander, wir dürfen füreinander beten. Aber zuerst mal ist mein Weg, wenn ich eine Herausforderung habe, der eine, nämlich einfach mal selber zu ihm gehen. Am Gebetsabend am Freitag haben wir gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Das ist mein Platz, da bin ich willkommen. Der Papa sagt, ja, Iris, Schätze, wann kommst du denn nicht? Das ist wie mein Hund, wenn er gut läuft. Wenn die Leine weg ist und er rennt und er guckt mal, ah, oh, wir hatten dahin gepinkelt und ah, oh, wir waren hier schon heute Morgen. So, und dann kommt aber der Moment, da kommt er wieder zu mir zurück und hüpft und versucht wahrscheinlich körpersprachlich zu erzählen, was er da gerochen hat und was für ein tolles Mädel da hingepinkelt hat und keine Ahnung. Und was der Bauer da gedüngt hat, keine Ahnung, jetzt mal um von dem Urin mal wegzukommen, aber der Hund liest Zeitung, genau, der sammelt Informationen und dann kommt er zu mir zurück. Und ein guter Christ macht das. Wir machen mal einen Ausflug, wir nehmen Informationen auf, wir sind unterwegs, wir treffen andere Hunde, also andere Menschen, wir haben Begegnungen, aber wir kommen immer wieder mit dem Erlebten zum Herrn zurück. Und sagen ihm dann, boah, die Begegnung, als ich die Anna-Maja heute Morgen im Gottesdienst gesehen habe, das Lächeln alleine hat mir schon ein Stück von Jesus gebracht, weil ich einfach gespürt habe, wie die Liebe Gottes aus ihr rausblubbert. Oder Person X, die gesagt hat, die Predigt war scheiße heute. Dann sage ich, Jesus, wie denkst du denn über meine Predigt? Und dann sagt er, Jesus, das war gut, das hättest du ein bisschen anders sagen sollen. Und dann bin ich wieder geerdet. Ich komme immer wieder zu ihm zurück. Und dadurch wachse ich, dadurch reife ich und dadurch gehe ich nicht verloren. Ich bin nicht abhängig vom Lob von Menschen, ich bin aber auch nicht bestimmt von der Kritik. Ich prüfe beides, bringe beides zu Jesus und frage ihn nach seiner Meinung. So, das ist ein gesunder Weg, um zu wachsen. Und wenn wir dann in diesem Reife-Kontinuum unterwegs sind, ihr seht, diese Linie, die ist leider nicht so ganz in die Ecke gerutscht, wie ich das wollte. Berufen, trainiert, gesandt, das könnt ihr in der Bibel bei ganz vielen Beispielen finden. Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis. Es wird geschehen, sagt der Herr, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Petrus zitiert aus dem Buch des Propheten Joel. Und das leben und erleben wir bis heute. Und man kann diese Bibelstelle jetzt auseinandernehmen. Wir sehen gesellschaftliche Schichten. Wir sehen den Knecht und den Sohn. Wir sehen Alter, wir sehen Söhne und Töchter, junge Männer und ältere Menschen werden hier zitiert. Das heißt, es geht quer durch. Es gibt keine Zielgruppe, die ausgenommen ist von dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und jeder von uns wird von ihm ausgerüstet für seine ganz persönliche Berufung. Und wenn wir diesen Dreiklang nehmen, Berufung, trainieren und senden, dann findest du das bei Mose. Ich habe jetzt meiner Mama gesagt, die ist die Woche 80 geworden. Mama, der Mose hat mit 80 erst richtig angefangen. Mit 40 hat er einen großen Fehler gemacht, hatte dann eine Auszeit von zarten 40 Jahren. Dann hat er einen brennenden Busch gesehen und dann ging es richtig los. Den Fehler, den er gemacht hat, machen wir auch oft. Er hat versucht, das, was Gott ihm gegeben hat, in eigener Kraft zu erfüllen. Er wollte sein Volk befreien und hat einen Ägypter, der die Israeliten versklavt hat, der Unrecht getan hat, erschlagen. Das war nicht Gottes Plan. Aber er war berufen, ein Befreier des Volkes zu sein, es auf Gottes Weise zu tun. Und die Geschichte, denke ich, kennen wir alle mehr oder weniger gut. Ja. Wir kommen einfach jetzt mal zum letzten Punkt. Und damit mache ich den Sack zu, den du vorhin mit der ersten Bibelstelle im Gottesdienst aufgemacht hast. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Es nützt uns nichts, wenn wir super toll hören können, wissen, was morgen in der Zeitung steht oder wenn irgendeiner da wäre, der von der Pandemie vorher gewusst hätte oder was auch immer, was politisch als nächstes Großes passiert. Wichtiger ist, dass wir uns auf die Liebe fokussieren. Strebt nach der Liebe, sagt der Herr in seinem Wort. Bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung am meisten, aber dass ihr weissagt. Und dann habe ich aus der, das ist jetzt zu klein, dass ich lesen kann. Hier, da sind wir. Die Liebe ist groß und unendlich geduldig. Das ist ein Auszug aus 1. Korinther 13, übersetzt aus der Passion Translation. Die Liebe ist sanft und stets freundlich zu allen. Sie weigert sich, eifersüchtig zu sein, wenn jemand anderes gesegnet wird. Die Liebe prahlt nicht mit ihren Errungenschaften und bläht ihre eigene Bedeutung nicht auf. Liebe agiert nicht respektlos oder unanständig und sucht nicht selbstsüchtig nach ihrer eigenen Ehre. Liebe ist nicht leicht reizbar und nimmt nicht schnell Anstoß. Die Liebe freut sich über Ehrlichkeit und findet kein Vergnügen an dem, was falsch ist. Jetzt kommt ein ganz toller Satz. Die Liebe ist ein sicherer Ort der Geborgenheit, denn sie hört nie auf, an das Beste für andere zu glauben. Die Liebe betrachtet ein Scheitern niemals als Niederlage, denn sie gibt niemals, 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 niemals auf. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Und der Bernd hatte keine Chance, durch die Küche zu gehen und zur Toilette zu gelangen, bevor ich ihm nicht meinen Traum erzählt habe und ich ihn gefragt habe, was denn Gedanken dazu, was der bedeutet. Und er hatte das Gleiche im Kopf wie ich auch, dass es nicht für mich war, sondern dass es für jemanden ist, der heute Morgen hier ist oder der online das hört. Ich werde euch nicht den Traum erzählen, sondern das, was ich denke, was Gott sagen möchte. Ich glaube, dass Gott sagen möchte, er will heute große Schuld vergeben. Er will schwere Schuld erlassen. Vielleicht könnt ihr schon mal zurückkommen, Lobpreisthema. Ich will gleich beten und so ein bisschen Musik wär schön. Ich glaube, dass Gott dir anbietet, eine unfassbare schwere Last heute Morgen bei ihm abzugeben. Der Eindruck, den ich hatte durch den Traum, ist der, du hast dein Leben der Dunkelheit geöffnet. Du hast Wissen über Dinge, für die du dich schämst. Und du hast jemand anderem Raum gegeben für Unreinheit. Diese Unreinheit hat nichts direkt mit deinem eigenen Leben zu tun, aber du hast es abgedeckt, du hast Platz gemacht dafür. Und du hast dich darüber hinaus schwer schuldig gemacht am Leben eines anderen Menschen. Gravierende Dinge sind passiert. Und diese Sachen stehen dir vor Augen, wenn du dich aufmachen willst, um zu Gott zu gehen. Und Gott möchte dich heute Morgen einladen, diesen Ballast abzulegen. Gott ist ein Gott, der Versager gebraucht. Gott ist ein Gott, der hat durch die Bibel hat Mörder gebraucht. Mose war ein Mörder, Paulus war ein Mörder. So, und er hat den Großteil des Neuen Testaments geschrieben. So, unser natürliches Leben, unsere Vorgeschichte disqualifiziert uns niemals. Solange wir zum Kreuz kommen, immer wieder zurück zum Herrn und zu ihm sagen, vergib mir, ich habe versagt. Ich habe richtig, richtig dick daneben gehauen. Reinige mich. Deine Schuld ist nicht zu groß für Gott. Das Blut Jesu reicht aus für deine Vergebung. Und ich möchte dich so sehr einladen, dir das heute Morgen abzuholen und möchte gleich für dich beten. Mein zweiter Eindruck ist, dass jemand total frustriert ist. Du bist frustriert, weil du schon lange etwas tust und du bist am Durchhalten und du siehst kein Land. Und ich habe an die Geschichte gedacht, ich lese sie nicht vor, sie ist ganz hinten in unserem Ehebuch drin, von der Frau, die den Ärmelkanal durchschwimmen wollte, über Stunden und Stunden, diese Florence Chadwick hieß sie. Und die Beiboote waren bei ihr und die haben gesagt, hey, es ist nicht mehr weit, halte durch und es war so kalt und die Leute haben versucht, sie zu ermutigen und sie schwimmt und schwimmt und schwimmt und wird müde und die Glieder werden steif und sie schafft es nicht. Und eine halbe Meile, das sind 800 Meter, vor dem Ziel sagt sie, holt mich raus, ich höre auf, ich gebe auf. Nachdem sie, weiß nicht, Stunden geschwommen ist. So kurz vor dem Ziel gibt sie auf und später wird sie interviewt. Man fragt sie, hey, Sie haben eine unfassbare, fast übermenschliche körperliche Leistung gebracht. Warum in aller Welt haben Sie so kurz vor dem Ziel aufgehört? Und sie sagt, der Nebel, da war dieser Nebel und ich konnte das Land nicht sehen, von dem die anderen mir gesagt haben, dass es da ist. Und ich glaube, du fühlst dich genauso und du fragst dich immer wieder mal zwischendurch, lohnt sich das? Soll ich das durchziehen? Und dann hatte ich so dieses Bild, dass Jesus mit dir im Wasser ist. Und er hat Röntgenaugen, er sieht durch den Nebel, er hat den Durchblick. Und er beschreibt dir die Insel, er beschreibt dir das Land. Und du hörst auf ihn und du schaust nicht mehr auf den Nebel, sondern du schaust auf ihn. Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mama mir das Schwimmen beigebracht, in Birnbach im Freibad. Wenn du jemals hingehst, denke daran, es ist ein bedeutender Ort. Und sie hat mir beigebracht, im kleinen Becken von Ecke zu Ecke, so 2, 3 Schwimmzüge, dann hat sie sich irgendwo hingestellt, hat gesagt, jetzt nur bis zu mir, nur bis zu mir. Das kannst du, Iris, das schaffst du, nur bis zu mir. Heute macht man ja Schwimmkurse mit Kindern, aber bei mir war es noch die Mama. So. Und ich glaube, so ist Gott mit dir auch. Er sagt, komm, nur bis zu mir, nur bis zu mir und noch ein Stück. Und du kriegst das, was du verheißen hast. Es kommt. Halte durch. Das ist, glaube ich, was Gott auch sagen möchte. Und das Dritte, was ich glaube, was Gott sagen möchte, im Herr der Ringe gibt es diesen Satz, und sie wurden alle betrogen. In der Matrix gibt es die blaue oder die rote Pille. Da gibt es diese Geschichte von Menschen, die von Maschinen ausgenutzt werden, aber in einer Traumwelt leben und nicht realisieren, was wirklich abgeht. Menschen, die mit der Sünde unterwegs sind, leben genauso. Sie leben in der Illusion, glücklich zu sein und wissen nicht, dass sie versklavt sind. Und für die ist mein letzter Eindruck. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt muss ich gucken, welche Pille war das? Die rote Pille musst du nehmen, es passt ja auch super. Nimm das Blut von Jesus, komm zur Wahrheit und lass dich nicht vom Feind verarschen und betrügen mit schneller Belohnung. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und dass wir zusammen zu Gott gehen. Und ich weiß nicht, ob eins meiner Worte irgendeinen Eindruck von mir, von jemand anderem von vorher dich getroffen hat. Aber ich bete, ja, dass du einfach jetzt ins Gespräch kommst mit Gott. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns jetzt gerade ganz persönlich begegnest. Wir öffnen unsere Herzen für dein Reden, für deine Gedanken, Gott. Wir wollen hören, was du zu sagen hast und wir wollen Entscheidungen treffen. Und wenn dich einer dieser Eindrücke getroffen hat, dann leg einfach mal so eine Hand auf dein Herz hier so als Symbol dafür und ich möchte für dich beten. Vater Gott, ich bete für den oder die Menschen mit großer Schuld. Wenn du Buße tust, hast du sofort Vergebung. Der Vater erlässt dir deine große Schuld. Er wirft das ganze Paket ins tiefste Meer und er erinnert sich nicht mal daran. Er löscht es aus seinem Arbeitsspeicher und legt es irgendwo ganz hinten ab. Er wird nicht mehr auf das Thema kommen. Es interessiert ihn nicht. Ihn interessiert dein Herz. Ihn interessiert deine Zukunft. Ihn interessiert sein Plan, den er mit dir hat. Du interessierst ihn. Sei zuversichtlich. Sei gesegnet mit Hoffnung, mit neuer Hoffnung und Zuversicht für den Rest deines Lebens. Und ich bete, Herr, für die Frustrierten unter uns, die kein Land sehen, die durchhalten, die dir treu sein wollen, aber wo es emotional gerade knirscht. Ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen ja im Wasser, wie meine Mama damals, dass du ihnen im Wasser begegnest und immer wieder alle paar Schwimmzüge sie ermutigst und dass sie deine Worte hören. Nur bis zu mir, nur bis zu mir, du schaffst das. Hilf ihnen, Herr, nicht auf Umstände zu schauen, nicht auf die Ursache von dem Frust zu schauen, sondern immer mehr auf dich zu schauen und die Freude deiner Gegenwart zu genießen und irgendwann völlig überrascht zu sein vom Eintreffen der Verheißung, vom Eintreffen der Gebetserhörung, wenn sie dann plötzlich mit ihren Füßen das Land berühren und merken, huch, ich bin ja schon da. Und die Reise war nicht mal schwer, weil sie mit dir zusammen passiert ist. Und Vater Gott, ich bete zuletzt für die Betrogenen, die so richtig gerade ja im Sündenkarussell unterwegs sind, weil sie denken, das ist der Weg zum Glück. Ich bete, Herr, dass die rote Pille wirkt, dass Augen sich öffnen, dass Wahrheit ans Licht kommt und dass sie den Durchblick bekommen, was geistlich wirklich passiert. Und ich bete, dass du ihnen den Mut und die Freude gibst, sich ganz neu für dich zu entscheiden, Herr Jesus. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du arbeitest, gerade jetzt an jedem Herzen. Halleluja. Und ich möchte das Gebet der Hingabe an Jesus beten. Und ich lade dich ein, wenn du weißt, dass es dran ist für dich, oder auch wenn du es einfach aus Solidarität mit uns mitsprichst. Sag Ja zu Jesus, einmal mehr. Er ist so einen weiten Weg gekommen, vom Himmel ans Kreuz, um für dich zu sterben, um alles zu geben. Mach du den einen kleinen Schritt und gib ihm heute Morgen nochmal neu oder zum ersten Mal dein Ja-Wort. Lass ihn in dein Leben. Und wenn du das willst, sprich mir bitte folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich habe versagt, ich habe gesündigt und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich lasse jede Last bei dir und lade dich ein. Erfüll mich mit deinem Geist. Mach mein Leben neu. Lass mich deinen Plan erkennen. Denn Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann mach doch später einen Stopp bei der Anna Maya und oder der Jeanette. Bei Anna Maya. Und sie hat noch ein Geschenk für dich. Sie betet auch gerne für persönliche Anliegen und ist einfach für.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.